wir nehmen dich als Mädchen, wir nehmen dich als Junge, wir nehmen dich als was dazwischen oder als beides. Neben den negativen, ängstlichen Gefühlen war ich auch sehr stolz auf mein Kind.
Edgebett, schau mal, wie sehr du eigentlich selber in Stereotypen denkst.
Und wie ist das heute so, Marie? Bist du immer noch ein Mädchen? Ich sag ihr schon auch, du kannst auch wieder zurück. Der Weg zurück ist nicht versperrt.
Mama, ich bin cis, ich bin hetero, ich bin ein Ally und ich mache Crossdressing.
Kriegt mein Kind ja nicht mehr dazu, Gemüse zu essen. Also ich krieg mein Kind garantiert nicht dazu, das Geschlecht zu wechseln.
Anna
und Anna.
Mama.
Meinung.
Macht.
Der Podcast. Hallo Anna.
Hi Anna, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin schon so ein bisschen in Urlaubsstimmung, weil in NRW die Ferien angefangen haben. Ich arbeite zwar noch, aber bin mit meiner Tochter bei meinen Eltern. Und ja, dadurch wird einfach viel Care-Arbeit abgenommen und das fühlt sich einfach alles entspannter an und man hat nicht mehr den Alltagsstress.
Mega.
Und gleichzeitig bin ich aber auch ganz schön aufgeregt, ehrlich gesagt. Denn heute geht es um ein Thema, was aktuell stark polarisiert und gleichzeitig finde ich es total spannend und cool, dass wir uns damit beschäftigen. Und es gibt auch viel Unwissen und Desinformation dazu und ich glaube, dass ganz viele Menschen spannend finden heute, mehr davon zu hören.
Ja, total. Und zwar geht es heute bei uns ums Thema Geschlechtsidentität bei Kindern, beziehungsweise darum, wie das ist, wenn das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht nicht zu dem geäußerten Geschlecht der Kinder passt. Es geht um Transidentität. Und dafür sind wir heute auch nicht zu zweit, sondern haben uns noch zwei Personen dazugeholt. Aber dazu gleich mehr. Anna, wie ist es denn bei Maxi gewesen mit der Geschlechtsidentität? War sie sich da schon immer sicher oder vielleicht auch nicht?
Das war bei ihr schon so ein Spannungsfeld. Also zum einen hat sie ganz oft Sachen abgelehnt, wenn die als zu mädchentypisch betitelt wurden, hat ganz klar gesagt, ich will das nicht, ich will so nicht sein. Zum Beispiel wollte sie nicht Prinzessin genannt werden. Immer wenn Menschen sie so angesprochen haben, das fand und findet sie richtig schlimm.
Als Prinzessin? Wie oft wird sie als Prinzessin angesprochen? Das ist ja verrückt.
Naja, jetzt vielleicht nicht mehr so, aber als so kleineres Kind war schon öfter so, na, hallo, kleine Prinzessin.
Ja, Wahnsinn.
Oder du Süße, geht gar nicht. Also alles, was in die Richtung geht, was ich auch gut finde und nachvollziehbar finde. Rosa war auch sehr früh dann weg, weil das war ihr einfach zu sehr besetzt mit Stereotypen. So würde ich das formulieren. Und sie hat sich auch lange gar nicht so konkret geäußert. Mädchen, Junge, dies, das. Aber ich würde sagen, ab so einem bestimmten Alter, vielleicht ab 5, hat sie sich schon ganz klar als Mädchen positioniert und gleichzeitig gesagt, aber ich mag nicht diese mädchentypischen Sachen. So, und ich will nicht in irgendwelche Mädchenschubladen gesteckt werden. Und ich fand das interessant auch, dass das für sie so klar war, denn ich als Kind habe damit gestruggelt tatsächlich. Also wie kann ich Mädchen sein, obwohl ich nicht den Stereotypen entsprechen möchte?
Ja, da ging es mir genauso. Ich hatte eine Phase, so ich glaube so als 11- bis 13-Jährige, wo ich auch nur Jungsklamotten anhatte etc. Ich glaube trotzdem, dass bei mir eigentlich schon immer klar war, dass ich Mädchen war, aber ich mochte halt viel, was damit zu tun hatte, nicht zu dem Zeitpunkt. Bei Mini ist es, glaube ich, so, dass sie sehr stark ihr so Geschlecht und dieses Konstrukt hinterfragt und da auch ja teilweise fluide wechselt. Und auch in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Rollen annimmt und ausprobiert. Allerdings ist es natürlich ein recht sensibles Thema und auch, finde ich, ein Thema, wo unsere Kinder später mal entscheiden müssen, was genau sie darüber loswerden. Und darum freuen wir uns total, dass heute Magdalena bei uns zu Gast ist, die uns anonym über ihre 9-jährige Tochter Marie erzählt, die trans ist. Und sie wird mit uns teilen, wie der gemeinsame Weg war, wie sie als Familie ihr Kind liebevoll auf diesem Weg begleiten, mit allen Höhen und allen Herausforderungen. Sie erzählt, was es bedeutet, wenn ein Kind sagt, ich bin anders, als ihr das vielleicht dachtet, was Eltern dann brauchen und was Kinder brauchen.
Gleichzeitig haben wir noch eine weitere, ja, sagen wir ruhig Expertin dabei, Kathi Schilling. Sie ist Sozialpädagogin und Mitgründerin des queeren Jugendzentrums Cube in Berlin-Neukölln. Sie arbeitet täglich mit und für Transjugendliche zwischen 12 und 27 Jahren und wird uns in dieser Folge mit ein paar Faktenchecks unterstützen.
Und ganz am Ende der Folge haben wir vielleicht noch eine kleine Überraschung für euch. Also bleibt unbedingt dran.
Ich bin gespannt. Aber bevor wir jetzt in die persönlichen Geschichten einsteigen, möchten wir erstmal ein gemeinsames Verständnis schaffen und ein paar Begriffe klären. Denn natürlich gibt es mit jedem Thema auch die damit einhergehenden Fachbegriffe oder Definitionen, die man natürlich aber nicht einfach so immer unbedingt kennt oder vielleicht eine Ahnung hat, aber dann so ganz genau doch nicht weiß. Und da wollen wir einmal für Klarheit sorgen.
Yes, ich starte gleich. Also ganz zentral für diese Folge ist natürlich der Begriff trans oder transident. Das bedeutet, dass ein Mensch sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, das ihm bei der Geburt zugewiesen wurde. Zum Beispiel, wenn ein Kind bei der Geburt als Junge eingeordnet wird, eben aufgrund bestimmter körperlicher Merkmale, und sich dann aber später im Laufe des Lebens äußert und sagt, ich bin ein Mädchen, dann ist das ein Transmädchen.
Und das Gegenteil dazu nennt man Cis. Also das sind Menschen, bei denen das zugewiesene Geschlecht mit der eigenen Identität übereinstimmt, so wie bei dir und mir. Wir sind beide Cis-Frauen.
Wenn ein Transkind dann anfängt, sich zu äußern und im Alltag mit einem neuen Namen, anderen Pronomen oder anderer Kleidung anfängt zu leben, spricht man von der sozialen Transition. Es kann an einer Transition auch rechtliche oder medizinische Schritte geben. Aber das ist ganz individuell, also nicht jede Transperson macht alle diese Schritte oder überhaupt solche Schritte. Und in unserer Folge, da es ja vor allem um junge Kinder geht, sprechen wir auch vor allem über die soziale Transition von Marie und darüber, wie ihre Familie das erlebt hat. Um rechtliche und medizinische Schritte geht es da nur ganz marginal.
Und ganz wichtig ist dabei natürlich auch das Coming Out. Das ist der Moment oder Prozess, in dem jemand für sich erkennt, oh, so bin ich. Und das dann eventuell auch anderen Menschen offenbart. Und das ist dann oft ein ganz schön großer Schritt.
Dann gibt es auch noch den Begriff nicht-binär. Das sind vor allem Menschen, die sich eben nicht nur als Mann oder Frau fühlen oder irgendwo dazwischen oder vielleicht auch ganz außerhalb der Kategorien.
Ja, und damit hängt auch der Begriff Geschlechtsidentität zusammen. Also dieses innere Wissen, ich bin ein Mädchen oder ich bin ein Junge oder ich bin beides oder ich bin was anderes oder ich bin mal das. Und das ist eben nicht immer unbedingt das, was auch in den Dokumenten, Papieren oder im Pass steht.
Und der Geschlechtsausdruck beschreibt, also das ist nicht das gleiche wie Geschlechtsidentität, sondern Geschlechtsausdruck beschreibt eben, wie wir unser Geschlecht zeigen. Also wie wir vorher gehört haben, Maxi kann ein Mädchen sein, das ist dann ihre Geschlechtsidentität, und aber gleichzeitig weibliche Dinge ablehnen, also ihr Geschlechtsausdruck eben nicht weiblich sein. Also Geschlechtsausdruck kann man zum Beispiel durch Kleidung, durch die Frisur, durch die Stimme oder durch Gestik kann man sein Geschlecht ausdrücken. Und es kann, aber muss halt nicht zur Geschlechtsidentität passen.
Und deswegen sagen wir aber auch manchmal weiblich gelesen, nämlich wenn eine Person so auftritt, wie wir gesellschaftlich ein Cis-Mädchen oder eine Cis-Frau erwarten würden. Das heißt, ich sehe die Person und nehme sie als Frau wahr. Sie wird gesellschaftlich als Frau, als Mädchen gelesen. Aber das sagt eben nichts dazu aus, was ihre tatsächliche Identität ist, sondern nur was über die Wahrnehmung der anderen.
Und noch wichtig, eine Sache, die wir unbedingt vermeiden wollen im Umgang mit trans- oder nicht-binären Menschen, ist zum Beispiel das Missgendern. Das bedeutet, wenn jemand falsche Pronomen oder mit dem falschen Geschlecht angesprochen wird, und das kann sehr verletzend sein, genauso wie wenn man den Deadname verwendet, das heißt den früheren Namen einer Transperson, den sollte man einfach nicht mehr benutzen, weil der eben oft mit einer Phase verbunden ist, in der Personen sich nicht gesehen oder verstanden gefühlt haben. Und genau, wenn sich jemand wünscht, mit einem Namen oder Pronomen angesprochen zu werden, machen wir das doch einfach.
Manchmal ist das auch ein Lernprozess, vielmehr ein Gewöhnungsprozess. Ich kenne das von mir selbst auch, dass ich mich total oft erwische, Menschen dann falsch anzusprechen, wenn sie das Pronomen gewechselt haben oder wenn ich die Person als weiblich oder männlich lese, obwohl sie sich so gar nicht identifiziert. Und da merke ich bei mir selbst auch wieder, wie stark das in mir wirkt.
Ja.
Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass es geht, dass man sich auch an neue Sachen eben gewöhnt. Und dass das, was wir halt gelernt haben in den letzten 20, 30 Jahren, dass das nicht für immer weiter bestehen muss und dass es so schwierig auch gar nicht ist, sich mit neuen Pronomen oder neuen Perspektiven anzufreunden, das ist bescheuert.
Sich darauf einzulassen einfach, offen zu sein.
Und das in seinen Alltag einzubinden, umzusetzen.
Ja, und Übung macht die Meisterin, würde ich sagen. Wie bei allem.
Auf jeden Fall.
Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt bestens vorbereitet, um in die Folge zu starten. Los geht's!
Yay!
Deep Dive.
Hallo, 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 liebe Magdalena. Schön, dass du da bist. Als allererste Gästin in unserem Podcast.
Wir freuen uns total, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Und vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen, damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
Ja, gerne. Mein Name ist Magdalena, ich bin 36 Jahre alt und ich wohne mit meinen drei Kindern und meinem Mann im Süden von Deutschland. Meine Große, die wird jetzt 13, die Mittlere ist 9 und der Jüngste, der wird jetzt 3.
Heute wollen wir vor allem über deine mittlere Tochter sprechen. Marie nennen wir sie hier in der Folge. Ihr wurde bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen. Das hat für euch aber am Ende nicht gepasst. Magst du uns kurz erzählen, wann sie das erste Mal geäußert hat, dass das für sie so nicht stimmt?
Ich erinnere mich, dass ich früher schon immer mal wieder zu meinem Mann gesagt hat, irgendwie wirkt sie nicht so ganz gefestigt in ihrer Geschlechterrolle, wie jetzt ihre große Schwester zum Beispiel. Und es gab so ein paar Situationen, da hat sie die kleine Schwester gespielt, anstatt den kleinen Bruder oder Mama gespielt oder mal die Kleidung meiner Großen angezogen. Aber jetzt nicht so richtig eindeutig ist, das kam dann erst so kurz nach dem 5. Geburtstag. Da hat sie das dann sehr direkt geäußert.
Das wirkt ja dann erstmal ziemlich früh, wenn ein Kind mit 5 Jahren schon sagt so, hey Leute, für mich passt es so nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Eltern daran zweifeln. Wir haben mal unsere Expertin Kathi Schilling gefragt, was die dazu sagt.
Faktencheck.
Durch meine langjährige Erfahrung mit queeren Jugendlichen und speziell auch Transjugendlichen würde ich ganz klar sagen, dass Kinder und Jugendliche nicht zu jung sind, um zu wissen, dass sie trans sind. Die sind sich meistens ihrer Sache sehr sicher. Das Problem ist eher die Gesellschaft, dass sie sich nicht trauen, das zu zeigen. Und das ist mit einem enormen Leidensdruck verbunden, wenn die Eltern oder das Umfeld das nicht akzeptieren. Der Weg als Transjugendlicher ist kein leichter. Nach meiner Erfahrung macht das niemand zum Spaß.
Als Marie das erste Mal geäußert hat, dass sie ein Mädchen ist, was ging dir da als Elternteil durch den Kopf? Welche Gedanken, welche Gefühle, welche Sorgen hattest du vielleicht auch?
Im ersten Moment ging mir gar nicht viel durch den Kopf. Ich bin eher in so einen Aktionismus-Modus verfallen. Meinem Mann ging es die ersten Tage nicht so gut. Er hat ein bisschen gehadert damit, nicht unbedingt mit der Tatsache, dass Marie sich so geäußert hat, sondern eher große Verlustängste, die Angst, seinen Sohn zu verlieren. Und da habe ich einfach irgendwie übernommen und habe sofort bei Beratungsstellen angerufen, mit dem Kindergarten gesprochen, ganz viel mit Marie gesprochen, habe gedacht, ich muss das irgendwie jetzt auffangen, das Kind muss sich akzeptiert und gesehen fühlen und alles andere schiebe ich mal nach hinten. Und nach ein paar Tagen, als mein Mann dann sich gefangen hatte, da ging es bei mir los und das waren, große Sorgen um die Zukunft. Was kommt auf uns zu? Was kommt auf Marie noch zu? Was wird sie alles erleben müssen? Also ich habe schon ganz, ganz weit gedacht, musste mich da auch immer einbremsen. Und was mich auch viel beschäftigt hat und immer noch beschäftigt, ist die Frage, mache ich oder machen wir alles richtig?
Ja, ich glaube, das ist ja tatsächlich eine Frage, mit der sich Eltern immer auseinandersetzen. Und gerade wenn so eine große Lebensentscheidung irgendwie von den Kindern gemacht wird oder ansteht, das, also glaube ich, können alle Eltern gut nachvollziehen, dass man sich da selber sehr viel hinterfragt.
Was noch war, neben den negativen ängstlichen Gefühlen war ich auch sehr stolz auf mein Kind. Mhm. Einfach, dass sie sich da so getraut hat und es hat uns dann auch das Ganze ein bisschen erleichtert, weil sie einfach so selbstverständlich damit umgegangen ist und uns da auch ganz selbstverständlich gesagt hat, was sie jetzt braucht und was sie möchte und auch sehr angstfrei in das Outing gegangen ist und da war ich schon auch stolz.
Ja, es zeigt ja auch, dass eure Beziehung, dass sie sich da auf jeden Fall sicher genug gefühlt hat, sich so zu äußern. Ich glaube, das mit dem Aktionismus können Anna und ich auch beide gut nachvollziehen. Wir hatten es gerade schon in dem Vorgespräch.
Oh ja, auf jeden Fall.
Dass wir da auch dazu neigen.
Ja, und das klingt auch nach total vielen Gefühlen gleichzeitig, die man gleichzeitig handeln muss. Und dann versucht man ja vor allem für das Kind da zu sein und sich selbst ein bisschen rauszunehmen. Aber ja, in einem selbst natürlich auch ganz viel los. Und gleichzeitig zeigt dein Beispiel auch total, schön, dass unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Eltern eben auch ganz unterschiedlich mit der Situation umgehen.
Genau.
Kannst du dich denn an einen Moment erinnern, der für euch total prägend war in der Situation?
Also für mich war das natürlich prägend, dass diese Aussage oder diese wie sie dahinter stand, also diese Klarheit in der Aussage, die war schon sehr prägend, weil ich damit nicht so ganz gerechnet habe und natürlich auch für meinen Mann die Situation, einfach ihn dort zu sehen, wie es ihm geht und mit welchen Gefühlen er dort zu kämpfen hat und genau, wie er aber dann auch sich wieder fängt und wie wir dann wieder in Kommunikation gehen.
Du hast gerade ja auch schon gesagt, dass du dann relativ schnell gehandelt hast. Ich glaube, viele Eltern denken erstmal, dass es eine Phase ist, dass es wieder vorbeigeht. Hattest du den Gedanken auch, dass es vielleicht wieder vorbeigeht und nur eine Phase ist?
Eigentlich nicht, weil ich diesen Begriff Phase schon immer ein bisschen schwierig fand. Also für mich ist das nach wie vor einfach ein aktueller Zustand, der genauso lange wahr ist, wie Marie mir sagt, dass er wahr ist. Ob das jetzt immer so bleibt, ich kann nicht in die Zukunft gucken, weiß ich nicht genau, aber es ist einfach ein aktueller Zustand und der ist wahr. Weil es ist für mein Kind wahr und nur mein Kind kann wissen, wie es in ihr aussieht und so lange, wie sie mir sagt, sie ist ein Mädchen, ist sie ein Mädchen. Deswegen ist das für mich Phase ein bisschen ein schwieriger Begriff.
Ja, das klingt auch nach ganz viel Vertrauen in dein Kind. Richtig, richtig schön zu hören. Wir hören auch mal, was Expertin Kathi Schilling zu dem Transsein ist nur eine Phase zu sagen hat.
Faktencheck!
Dass Transsein nur eine Phase ist bei Kindern und Jugendlichen, das ist oft der Wunsch vom Umfeld der Jugendlichen, also von Lehrkräften, von Eltern, von SporttrainerInnen. Die Jugendlichen selber würden das auf jeden Fall verneinen und das ist was, mit dem sie auch immer zu kämpfen haben, dass das nicht ernst genommen wird, dass wie sie sich fühlen nicht ernst genommen wird, dass immer gesagt wird, das ist nur eine Phase, das geht vorbei. Wenn man die Jugendlichen selber fragt, sagen sie, ich bin mir ganz sicher, dass das keine Phase ist. Ich glaube, das ist so ein Ausweg der Eltern oder anderen Personen, das nicht wahrhaben zu wollen.
Was natürlich auch mit reinspielt, ist die Angst, dass die Kinder sich irgendwann umentscheiden könnten, man alles falsch gemacht hat und die Dinge dann gar nicht mehr rückgängig zu machen sind. Inwiefern stimmt das denn mit den tatsächlichen Fakten überein?
Faktencheck!
Dass Transkinder und Jugendliche ihre Entscheidung später bereuen, ist eine der größten Ängste, mit denen Eltern oder andere Personen zu uns kommen. Die praktische Erfahrung ist da aber eine andere. Ich habe es in meiner langjährigen Arbeit mit queeren Jugendlichen noch nie erlebt, dass Jugendliche ihre Entscheidung bereuen. Außerdem muss man da ein bisschen vielschichtiger drauf gucken, weil es bedeutet auch nicht, dass wenn Jugendliche trans sind, dass sie dann direkt geschlechtsangleichende Maßnahmen machen oder sofort Hormone bekommen, sondern das ist ein langer Weg, der mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Diesen Weg zu gehen bedeutet, dass man sich sicher ist. Ich habe es einfach noch nie erlebt, dass Jugendliche das nachher bereuen. Egal, ob sie beginnen, Hormone zu nehmen, habe ich die Erfahrung, dass das Leben der Jugendlichen sehr verbessert, weil die davor unter einem krassen Leidensdruck leiden. Das ist ein Argument, das oft so von den Medien gepusht wird, was aber praktisch total anders aussieht. Und was ich an dem Punkt auch noch sehr interessant finde, ist, dass bei Beratungen dieser Punkt einfach nie von Jugendlichen kommt. Also es ist eine Angst, die die meisten Transjugendlichen bei uns nicht haben, weil die sich sehr sicher sind, was sie wollen, sondern das ist eher eine Angst der Erwachsenen.
Die Angst ist sehr präsent, zumindest bei mir. Mein Mann ist da inzwischen ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, das können viele nachvollziehen, dass man sich bei egal welchem Thema immer wieder fragt, macht man alles richtig oder macht man es falsch? Ich denke mir, solange es jetzt bei uns um eine soziale Transition geht, also einfach nur eine Änderung des Namens oder eine Änderung des Kleidungsstils oder wie auch immer, das sind ja alles Dinge, die rückgängig gemacht werden können. Natürlich ist das auch nicht so einfach und auch ehrlich gesagt für mich als Mutter nicht so einfach, die ja am Anfang viel Überzeugungsarbeit und Aufklärungsarbeit leisten musste und das Ganze dann wieder in die andere Richtung machen zu müssen, die Vorstellung ist zumindest sehr, sehr anstrengend. Aber auch da würden wir durch. Anders ist natürlich ein bisschen später, wenn es dann um Hormongabe geht, obwohl man da ja auch noch ein bisschen Zeit gewinnen kann durch eine Hormonblockergabe im Vorfeld, die ja auch wieder reversibel ist. Aber das sind natürlich Entscheidungen, die mehr Konsequenzen mit sich bringen und da habe ich noch die Hoffnung, dass Marie bis dahin eine gewisse Sicherheit für sich hat und uns das mit der gleichen Sicherheit sagen kann, was sie braucht wie damals.
Marie ist jetzt 9 und hat sich geoutet, als sie 5 war. Also es ist quasi das halbe Leben, das sie jetzt schon als Mädchen verbringt. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was denn genau die Schritte waren, nachdem sie sich bei euch geoutet hat.
Also bei uns ging das sehr schnell. Wie gesagt, ich war in irgendeinem Aktionismus-Modus drinnen. Und Marie hat einfach sehr, sehr deutlich gesagt, sie möchte das gleich alle wissen und wir sollen gleich im Kindergarten Bescheid sagen. Es waren gerade Ferien. Ich habe dann das Gespräch gesucht mit den Erzieherinnen. Das war so das Erste, was wir gemacht haben. Dann kam schnell die Frage nach einem neuen Namen, den sie sich dann auch selber ausgewählt hat.
Fandet ihr den gut als Eltern?
Ja, wir fanden den ursprünglichen Namen ganz, ganz toll. Und wir haben für den ursprünglichen Namen auch sehr kämpfen müssen, weil es auch kein so ganz gewöhnlicher Name ist. Und auch da haben wir schon Kämpfe gekämpft und dann sagt das Kind, es möchte ihn nicht mehr. Das war ein bisschen traurig, aber ansonsten sind wir da fein mit. Ich habe schon gehört von Kindern, die sich auch sehr ausgefallene Namen, insbesondere von Disney-Prinzessinnen, aussuchen. Und das hatten wir zum Glück nicht. Deswegen gab es da keine Diskussion. Und das Pronomen war das Letzte, obwohl das eher von mir ausging tatsächlich, weil ich ein bisschen eine Schwierigkeit hatte mit dem Switchen von dem weiblichen Namen, dem Er und Tochter. Und das war für mich einfach nicht stimmig. Und dann habe ich da mal nachgefragt, wie das für Marie ist, ob sie das möchte, und sie hat gesagt, ja, aber ich glaube, sie wäre von sich aus jetzt nicht da noch nicht auf uns zugekommen. Dann haben wir den Inhalt vom Kleiderschrank, den haben wir getauscht. Das war ihr ganz wichtig, die ganzen Sachen, die Jungssachen mussten raus und wir haben die Sachen der großen Schwester einsortiert. Ich habe dann eben gleich nach Beratungsstellen gesucht und mich da ausgetauscht, bin zu einer Selbsthilfegruppe für Angehörige gegangen und am Schluss haben wir noch einen Termin mit dem Kinder- und Jugendpsychiater ausgemacht, einfach um mal sie vorzustellen, zu gucken, was die so sagen.
Also es klingt ja nach ganz schön viel auf einmal, an das man so denken muss auf jeden Fall. Was ging dir da so im Kopf rum in dieser Zeit? Welche Fragen hast du dir gestellt?
Wie geht's jetzt weiter? Was muss ich machen? Um was muss ich mich kümmern? Wie reagiert das Umfeld? Wer sagt wem was? Was kommt da noch auf uns zu? Ist das beständig? Ändert sich das in 2 Wochen wieder? Ich habe am Anfang, glaube ich, täglich gefragt, und wie ist das heute so, Marie? Bist du immer noch ein Mädchen? Aber sie hat mir dann sehr schnell wieder gespiegelt, dass sie das irgendwann sehr nervt und dass ich jetzt das nicht mehr weiter fragen soll. Da musste ich mich dann bremsen. Dann kamen gleich diese großen Fragen, was bedeutet das für die Sicherheit von meinem Kind? Was bedeutet das für die Gesundheit von meinem Kind? Die Vorstellung, einem eigentlich gesunden Körper Hormone geben zu müssen oder Operationen oder was auch immer da noch auf uns zukommt. Und ich habe dann irgendwann mich sehr eingebremst und gesagt, wir sind im Moment und im Moment brauchen wir gar nicht mal so viel. Und das hat dann auch geholfen, mich so ein bisschen runterzufahren. Genau, aber was ich vorhin schon mal gesagt habe, was echt immer wieder die Frage ist, machen wir alles richtig? Das ist tatsächlich was mich mehr als meinen Mann begleitet.
Ja, das sind total nachvollziehbare Fragen. Und da hast du ja auch schon die anderen Levels von Transition angesprochen, also nicht nur die soziale, die ihr jetzt hattet, sondern eben auch die rechtliche und medizinische, die vielleicht noch kommen. Und ich glaube, das ist was ganz viel Unsicherheit bei Eltern auslöst. Und dann gibt es das Argument, dass man doch die Kinder erstmal Kinder sein lassen soll und dann können sie ja selbst entscheiden, wenn sie erwachsen sind. Andererseits denkt man sich aber, was bedeutet das denn für mein Kind, wenn es so lange warten muss? Und auch dazu haben wir unsere Expertin Kathi Schilling einmal gefragt.
Faktencheck!
Wir haben in der alltäglichen Arbeit mit queeren Jugendlichen sehr oft damit zu tun, dass Jugendlichen von Eltern gesagt wird, du darfst keine Hormone nehmen oder sogar keine Beratung besuchen zum Thema Trans, bis du 18 bist, dann kannst du alles selber entscheiden. Das bedeutet aber für die Jugendlichen, dass sie ihre Identität nicht leben können und dadurch oft mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Das klingt dramatisch, aber viele unserer Jugendlichen haben Psychiatrieaufenthalte deswegen, entwickeln Essstörungen oder andere Dinge, weil sie sich einfach so, wie sie dann leben müssen, überhaupt nicht wohlfühlen. Und da muss man sich die Frage stellen, warum macht man das? Dass man sagt, wenn Jugendliche erwachsen sind, können sie das machen, aber jetzt noch nicht. Das wird oft verglichen mit so wie einem Tattoo stechen, ist aber nicht so, sondern da geht es um ein Leben und darum, dass Jugendliche ihr Leben so leben können, wie sie wollen. Und wenn das verhindert wird, hat das massive Auswirkungen. Das muss gesehen werden, dass das viel schlimmer ist, als wenn Jugendliche auch jünger ernst genommen werden.
Du hast schon angesprochen, dass du dich auch beraten hast lassen in der Anfangszeit. Welche Anlaufstellen gibt es da?
Es ist ja schon 4 Jahre her und da gab es tatsächlich, war ich erstaunt, sehr wenig. Insbesondere für Eltern von jungen Kindern. Ich habe dann eine Beratungsstelle angerufen, die waren auch super nett und hatten aber halt eher den Fokus auf Kinder, die schon oder Jugendliche, die in der Pubertät sind und konnten uns da nicht so gut weiterhelfen und auch bei dieser Selbsthilfegruppe für Angehörige, wo ich war, war auch Marie mit Abstand das jüngste Kind. Und da habe ich schnell gemerkt, dass, ja, das sind ganz andere Themen. Das ist jetzt nicht so das, was ich brauche. Und ich bin dann irgendwann auf das Transkindernetz gestoßen. Und das ist ein Verein für Eltern und Angehörige eben von Kindern und Jugendlichen unter 18. Und die sind 2012 entstanden aus einer Elterninitiative und bieten halt Beratungsarbeit, Vernetzungsangebote für Eltern und für Angehörige. Und da gibt es eine Elternberatung. Und da habe ich dann angerufen oder hingeschrieben und wurde dann angerufen und hatte ein ganz, ganz tolles Gespräch, was mich dann sehr gestärkt hat und auch wieder ein bisschen Vertrauen in mich und mein ich mache alles richtig gegeben hat. Genau, und das war wirklich sehr, sehr hilfreich und da bin ich heute noch sehr dankbar für.
Schön, also das ist dann quasi Beratung von Eltern von Transkindern für Eltern von Transkindern, richtig?
Genau, das ist eine Peer-Beratung. Das sind alles Eltern von die selber ein Transkind haben und einfach schon ein paar Schritte weiter, aber einen dadurch natürlich auch sehr gut verstehen und die Gefühle sehr gut nachvollziehen können und das hilft.
Wir verlinken die Seite des Vereins auf jeden Fall auch in den Shownotes, falls es Eltern gibt, die sich mit der Thematik gerade beschäftigen und sich Beratung und Austausch mit anderen Eltern wünschen. Gibt es auch irgendwie Arten von Unterstützung, die es nicht gab, die gefehlt haben, wo du gesagt hast, oh, das hätte mir richtig geholfen?
Ja, tatsächlich. Ich hätte gerne wie diese Angehörigengruppe einfach so eine Gruppe gehabt, wo Eltern sind mit jüngeren Kindern, wo vielleicht auch die Kinder dabei sind, damit Marie jemanden hat und auch sieht, sie ist nicht alleine in dem Ganzen. Gerade wenn man noch so jung ist, ist das ja dieses Anderssein ja nochmal ein bisschen schwieriger, weil Kinder ja noch viel mehr kategorisieren und sich einordnen und die Welt ordnen in Schubladen und da irgendwie nicht so ganz reinzupassen, ist natürlich schwierig. Ich habe dann das selber in die Hand genommen, bin Mitglied geworden in dem Transkindernetz und habe dann dort Menschen gesucht, die vielleicht auch aus meiner Region kommen, mit denen man sich treffen kann. Das war am Anfang noch etwas holprig und nicht so gut angenommen. Und es gab noch nicht so viele, die da Interesse dran hatten. Und dann kam aber eine andere Mama noch mit dazu. Und jetzt haben wir eine Regionalgruppe gegründet für Eltern und Kinder und treffen uns 4-mal im Jahr aktuell. Und das ist immer sehr schön und wird auch sehr gut angenommen inzwischen.
Ja, schön, dass es da so wertvollen Austausch unter den Familien gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast ja auch schon gesagt, dass Marie sich sehr klar geäußert hat. Was würdest du sagen, hat dir so geholfen, sie da zu verstehen und zu verstehen, was sie braucht? Was war da wichtig für dich?
Marie hat mir sehr, sehr geholfen, nachdem sie einfach ganz klar formuliert hat, Mama, ich möchte das, mach das. Das hat mir tatsächlich wirklich weitergeholfen, auch meine eigene Unsicherheit so ein bisschen zu überspielen, ignorieren, wie auch immer, hinten anzustellen, vielleicht nicht zu ignorieren, aber hinten anzustellen. Dann habe ich natürlich Dokus geguckt, ich habe versucht, mich einzulesen in die Thematik und hatte ja eben diese Elternberatung, die mir da auch sehr weitergeholfen hat und auch der Austausch mit meinem Mann hat viel geholfen.
Wart ihr euch immer einig über den Weg, dein Mann und du?
Tatsächlich schon, ja, das hat es sehr leicht gemacht. Wir waren uns immer einig, dass es wichtig ist, dass Marie sich angenommen fühlt, akzeptiert fühlt und ernst genommen fühlt und dass wir nicht sind Steinmeißeln, indem wir sie einfach probieren lassen. Und ja, es eigentlich unser Ziel ist, dass sie glücklich ist und sich nicht irgendwo verstecken oder verstellen muss. Genau, und das ist eigentlich unser Hauptziel und deswegen war das dann relativ leicht, dass wir uns da einig waren.
Gibt es irgendwas, was du Eltern raten würdest, wo das vielleicht nicht so ist? Weil ich kann mir vorstellen, gerade bei getrennten Eltern oder, ne, also viele Eltern haben ja doch auch, was Erziehungsfragen angeht, sehr unterschiedliche Ansichten. Gibt es irgendwas, was du Eltern raten würdest, die vor so einem Problem stehen?
Auf jeden Fall reden. Ganz viel reden miteinander. Nicht verurteilen, auch die Person, die vielleicht skeptisch ist, nicht verurteilen, weil oft stecken dahinter ja große Ängste und Sorgen oder vielleicht auch eine gewisse Erziehung oder Religiosität oder es gibt ja viele Gründe, die da irgendwie hinterstehen können. Und ich glaube, ein reines Ablehnen ist da nicht hilfreich, sondern immer ins Gespräch kommen, Beratungsangebote annehmen. Mein Mann hat es damals auch geholfen, dass wir zum Kinder- und Jugendpsychiater gegangen sind. Manchen hilft das, dass einfach nochmal ein Arzt drauf guckt und das, was das Kind sagt, nochmal von außen bestätigt. Also wenn das hilfreich ist, ist es nicht zwingend nötig, eine Diagnostik zu machen. Aber wenn es hilft, zu akzeptieren, würde ich das auch raten zu machen. Alles, was hilft. Es gibt bestimmt auch die Situation, wo ein Elternteil das gar nicht akzeptieren kann, egal wie viel man spricht. Und da ist es, glaube ich, tatsächlich wichtig, dass sich das andere Elternteil vor das Kind stellt und versucht, das Kind zu stützen und zu stärken.
Wir haben in der Einleitung schon gehört, dass es ja auch sehr viel Desinformation, falsche Infos, Mythen um dieses Thema gibt. Gab es irgendwas, wo du sagst, so boah, da bin ich irgendwie auf dem Weg auch drauf reingefallen, auf irgendwas, was so kursiert um das Thema, was aber eigentlich überhaupt nicht stimmt?
Vielleicht nicht reingefallen, aber stutzig geworden bin ich schon, weil es gab durchaus oder gibt immer noch Infos im Internet, die von sehr verlässlich wirkenden Quellen kommen, wo ich dann Aussagen gelesen habe wie, naja, über 90% der Kinder, die ebenso früh sich äußern, transident zu sein, werden ja nur, in Anführungsstrichen, homosexuell. Ich habe mir gedacht, na gut, okay, das heißt anscheinend 90% oder über 90%, wie sicher ist das dann, dass mein Kind wirklich transident ist. Mhm. Da bin ich schon ein bisschen stutzig geworden. Was mich persönlich auch irritiert hat oder wo ich fast ein bisschen drauf reingefallen wäre, war diese Annahme, dass eine Transidentität vielleicht dadurch entsteht, dass die Gesellschaft so binär aufgebaut ist. Und wenn man einfach diese Binarität ein bisschen auflösen würde, zum Beispiel in Kleidungsgeschäften, in Spielzeuggeschäften, dass es dann vielleicht gar nicht so viele Kinder und Jugendliche geben würde, die sich da äußern in die Richtung. Und das ist prinzipiell etwas, womit ich ja total mitgehen kann, dass man diese Binarität auflöst und nicht mehr so unterscheidet zwischen Mädchenspielsachen und Jungsspielsachen und bei der Kleidung genauso. Und dass es quasi dann dazu führt, dass ein Junge problemlos einfach mit Mädchensachen spielen kann und ein Mädchen problemlos mit Jungssachen, obwohl das in die Richtung ja tatsächlich gesellschaftlich ein bisschen akzeptierter ist als andersrum. Aber da hat mir mein Kind auch sehr geholfen, weil mein Kind ein sehr burschikoses Mädchen ist mit ganz stereotypen, jungenhaften Verhaltensweisen und auch vielen Jungs als Freunden und sicherlich nicht glücklich wäre als Junge, der mit Puppen spielt, sondern sehr glücklich ist, ein Mädchen sein zu können, was mit den Jungs Fußball spielt. Das war am Anfang einfach eine Sache, die ich verstehe, nachvollziehe, gut finde, aber gleichzeitig in Kombination mit, das würde Transidentität verhindern und das glaube ich nicht.
Ja, da merkt man einfach auch ganz klar nochmal den Unterschied zwischen der Geschlechtsidentität und dem, wie man sich eben ausdrückt im Geschlecht, dass das einfach nicht das Gleiche ist. Finde ich sehr schön, wenn Kinder einem dann da so einen Spiegel vorhalten und zeigen so, Edgebad, schau mal, wie sehr du eigentlich selber in Stereotypen denkst. So, hinterfrag dich mal ein bisschen. Also das können die ja sehr gut.
Das hat Marie sehr gut geschafft.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, ich musste gerade schmunzeln. Tatsächlich hat meine Tochter irgendwann mal ein Buch in der Hand gehabt, LGBTIQ+, irgendwas hieß das, für Kinder und Jugendliche. Das fand sie total spannend. Und nach der Lektüre ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Mama, ich bin cis, ich bin hetero, ich bin ein Ally und ich mache Crossdressing. Genau. Da hat sie mir erklärt, dass Crossdressing eben ist, wenn man sich nicht stereotyp dem, was die Gesellschaft als dem eigenen Geschlecht entsprechend anzieht. Und ich glaube, das war für sie irgendwie auch cool, da jetzt so ein Wort für zu haben.
Ja, wie schön. Da sieht man ja, dass so Aufklärung über queere Themen nicht nur für Transkinder, Nicht-Hetero-Kinder wichtig ist, sondern dass das für alle wichtig ist. Wie schön, Maxi.
Ja, sehe ich auch so. Das sollten alle Kinder mitnehmen können.
Ja.
Du hast schon erzählt, wie das mit dem Kindergarten war und dem Outing. Allerdings hat man in so einem Leben von einem Kind ja mit ganz schön vielen Institutionen zu tun. Ist dein Eindruck, dass da so einen Wandel gab und dass viel Offenheit gibt? Oder hattet ihr vielleicht zum Beispiel auch beim Schulwechsel da durchaus mit Hürden zu kämpfen?
Eigentlich hoffe ich, dass ein Wandel stattfindet und habe auch von vielen positiven Beispielen gehört. Bei uns war das leider nicht ganz so einfach mit dem Wechsel auf die Grundschule, Wir hatten Marie schon bei der Montessori-Schule angemeldet oder beworben, aber dort sind die Plätze ja sehr rar. Deswegen haben wir uns entschieden, auch die Sprengel-Schule anzuschauen. Ich kannte die Sprengel-Grundschule, weil meine große Tochter dort 4 Jahre war. Ich war dort im Elternbeirat und kannte die Schulleitung und war deswegen ja sehr überzeugt davon, dass ich da einfach schnell eine E-Mail hinschreibe und sage, es ist jetzt so und so und wir können da kurz drüber quatschen und dann passt es. Da wurden wir ein bisschen enttäuscht. Es wurde gleich gesagt, wir müssen die Schulpsychologie kontaktieren, was ich ein wenig irritierend fand, weil mir eigentlich Transidentität kein psychisches Problem ist und das ja inzwischen auch anerkannt ist, dass das keine psychische Erkrankung ist oder Störung ist. Und deswegen wusste ich nicht, warum ich zur Schulpsychologie muss. Aber das wurde mir gesagt, das ist das übliche Vorgehen in dem Landkreis, in dem wir leben. Das müssen alle machen. Und da habe ich gedacht, na gut, dann gehen wir dahin. Hatte im Vorfeld mit der Schulpsychologin schon telefoniert und hatte dort schon ein bisschen ungutes Gefühl in dem Gespräch. Und das hat sich dann leider bestätigt. Sie wurde vermutlich in Kreisen fortgebildet, die so einen Kinderschutz vor eine Transfeindlichkeit schieben. Und wir mussten uns anhören, zum Beispiel, dass durch unsere unterstützende Haltung wir unser Kind gefährden, dass wir sie beeinflussen, dass wir sie in eine Rolle zwängen, dass die Konsequenz daraus dann wäre, dass das Kind überhaupt keine andere Wahl mehr hätte, sich wieder umzuentscheiden, dass sie dann zwangsläufig auch Hormonblocker nehmen müsste und dann auch auf jeden Fall Hormone und wären ganz schlimme Nebenwirkungen, die dann auf sie zukommen, die wünschte man nicht mal seinem ärgsten Feind und am Ende würde unser Sohn kastriert und wir wären schuld. Und das war tatsächlich die Wortwahl, die uns entgegengebracht wurde, was ja nicht so einfach war zu hören. Und es wurde auch gesagt, unser Kind braucht eine Therapie, es müsste sich mit dem eigenen Geschlecht versöhnen. Wir müssten ihr erklären, es gibt einfach Orte oder Situationen, in denen man dieses Spiel vielleicht unterbricht und einfach in dem Geburtsgeschlecht auftritt. Und das wäre zum Beispiel die Schule. Und ja, auch, dass sie massive psychische Probleme haben muss, weil nur dann äußert man so etwas. Also, dass da noch andere psychische Probleme mit dabei sind. Und auch bezüglich der Schule wurde gesagt, sie dürfe die Mädchentoilette nicht benutzen, auch zum Schutz der anderen Mädchen. Sie hätte mit ihren 6 Jahren in die Mittelschule gehen können, auf die genderneutrale Toilette oder das WC für Menschen mit Behinderung nutzen können. Im Schullandheim hätte sie weder bei den Jungs noch bei den Mädchen schlafen dürfen, sondern ein Einzelzimmer nehmen müssen. Die Mehrkosten müssen dann natürlich wir Eltern tragen und auch umkleiden, Sport, Bundesjugendspiele. Sie hätte nicht mitmachen dürfen, weil sie einen unfairen Vorteil hat. Und sie hätte sich selber gleich in den ersten Tagen outen müssen. Argument war Offenheit und Transparenz.
Und alles das noch, bevor sie überhaupt die Schule angefangen hat, richtig?
Genau, bevor sie die Schule angefangen hat. Die kannten das Kind ja auch nicht, haben es ja nie gesehen. Und es wurde einfach über dieses Kind gesprochen, als wäre das irgendwie so krank und hätte niedere Absichten.
Auch gefährlich oder für andere
gefährlich,
Kinder.
Gefährlich, genau. Ja. Man müsste die Mädchen schützen. Und das waren so Begriffe, die ja, waren sehr schwer zu hören. Plus natürlich, wir sind schuld daran. Es wurde uns immer unterstellt, wir würden sie ja so dort reinzwängen in diese Rolle. Und ich wurde auch gefragt, ob ich mir ein Mädchen während der Schwangerschaft gewünscht habe. Das ist so eine ganz klassische Frage, die man hört, wenn man ein Transkind hat. Ich habe mich sehr verurteilt gefühlt und mein Kind auch. Und das war nicht schön.
Da sind ja ganz, ganz viele Schichten drin von dieser Frühsexualisierung, dass sie da irgendwie auf der Toilette gefährlich wäre für andere Mädchen, über den sportlichen Vorteil, wo man ja auch mittlerweile weiß, dass eigentlich vor Pubertät überhaupt keine hormonellen Unterschiede zwischen den Kindern bestehen. Können wir vielleicht auch gleich einhaken und nochmal unsere Expertin zu Rate ziehen. Und zwar haben wir die gefragt, ob sie denkt, dass pädagogisches Personal ausreichend geschult ist in Bezug auf queere und Transkinder.
Faktencheck!
Einer der größten Probleme, mit dem Transjugendliche zu kämpfen haben, ist in Kita oder Schule, wo es viel zu wenig Aufklärung gibt, wo ganz viel Mobbing-Erfahrungen gemacht werden. Regelmäßig tauschen sich Jugendliche bei uns darüber aus, dass sie in der Schule gemobbt werden aufgrund von ihrem Transsein oder ihrem Queersein. Da fehlt es einfach an Schulungen, da fehlt es auch oft an Interesse und da fehlt es aber auch an Geld. Da gibt es auch vom Fachpersonal eine große Angst, was falsch zu machen. Es wird oft gleichgesetzt mit so Political Correctness und man will nichts Falsches sagen. Aber viel mehr als das geht es eigentlich um eine Haltung, die man in der Arbeit mitbringt, um den Jugendlichen zu vermitteln, dass sie so sein können, wie sie wollen und sich einem auch anvertrauen. Andererseits aber auch gibt es viel zu wenig Bildungsträger, die das machen, die auch viel zu prekär aufgestellt sind. Und es gibt auch einen großen Widerstand, sich dem Thema zu widmen. Aber das passiert wirklich auch oft aus der Angst, was falsch zu machen. Ich glaube auch, dass es eine oft unberechtigte Angst ist, weil Jugendliche nicht, weil sie queer sind, automatisch dann selbst alles wissen. Also zu uns kommen sehr viele Jugendliche, die wissen nicht, was Pronomen sind. Aber die wissen, ich fühle mich einfach nicht als Junge oder ich liebe das gleiche Geschlecht. Die wissen halt das und spüren das in sich und das andere ist ein Weg, den man zusammen gehen kann. Aber da geht es nicht nur um den richtigen Sprech haben und sich in queeren Räumen richtig auszudrücken. Da geht es halt um viel mehr. Ich bestärke alle darin, diese Angst vor diesem Thema abzubauen.
Ich habe da auch noch eine kleine Geschichte zu, die nicht ganz so krass ist. Aber ich war mit meiner Tochter auch in Therapie, ganz andere Thematiken, Schulverweigerung, so in die Richtung. Und dann hat mich der männliche, cis-männliche Therapeut gefragt, ob es denn Sachen gibt, auf die ich besonders stolz wäre in der Erziehung, wo ich finde, dass ich die gut gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, na, ich finde, dass ich eine relativ genderneutrale Erziehung hinbekommen habe oder das anvisiere. Und ich wollte noch ausholen, um das zu erklären. Und dann ist er mir da so reingegrätscht und meinte so, ja, das ist aber sehr problematisch. Und da war er erst letztens auf einer Fortbildung. Und da wurde auch thematisiert, dass immer mehr Kinder und Jugendliche total lost sind in ihrer Identität und gar nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind. Und dass das dadurch eben bestärkt wird, dass nicht mehr so klar kommuniziert wird, du bist Mädchen oder Junge, oder sie da so verunsichert werden in ihrer Geschlechtsidentität, weil das jetzt alles so offen ist und man kann alles so beliebig sich aussuchen. Und da bin ich ein bisschen sprachlos sitzen geblieben. Also er hat nicht so ganz so krasse Sachen gesagt, wie jetzt in deinem Fall. Aber ich war so, wie bitte? Das ist eine aktuelle Fortbildung für Kinder- und JugendtherapeutInnen. Da werden solche Sachen gesagt. Abgesehen davon ist das ja gar kein Thema bei meiner Tochter, ne? Also.
Ja, was ich immer so schwierig finde, ist den Kinderschutz davor zu schieben. Und sich vermeintlich Sorgen zu machen.
Ja, vermeintlich.
Um die Kinder und ihre Gesundheit und...
Ja, was dir ja da auch unterstellt wurde, dass du implizit dein Kind beeinflusst hättest in der Entscheidung, ein Mädchen oder wenn man es Entscheidung nennen will, ne, in dem Gefühl, ein Mädchen zu sein. Damit, glaube ich, sind viele Eltern auch konfrontiert mit diesem, wenn sie das Kind bestärken oder, ne, also entweder sie haben sich's implizit gewünscht oder wenn sie dann das Kind bestärken, wenn es sowas äußert, dann machen sie es erst trans. Und auch hierzu haben wir die Kathi gefragt.
Faktencheck.
In unserer Arbeit ist es sehr selten, dass Eltern Jugendlichen erlauben, das eigene Geschlecht zu hinterfragen. Und daran finde ich interessant, dass es aus den Jugendlichen selber kommt. Und ich glaube deswegen gar nicht, dass Jugendliche verwirrt sind mit ihrer Identität oder mit ihrem Transsein. In so vielen Haushalten wird es den Jugendlichen verboten, ihr Transsein zu leben, oder Jugendliche trauen sich gar nicht, sich zu outen, aber sie tragen das in sich. Und deswegen glaube ich auf keinen Fall, dass wenn Eltern Jugendlichen das erlauben, dass sie dann mehr verwirrt sind, sondern ich glaube, dass Jugendliche dann ernst genommen werden, wie sie sind.
Da sind wir auch gleich bei der gesellschaftlichen Ebene, die wir ja oft auch gerne im Podcast thematisieren. Wir haben eingangs schon gesagt, es ist ein Thema, das auf jeden Fall polarisiert, wo ganz viele Menschen ganz starke Meinungen haben, wo es echt hochemotional hergeht, wo ja Debatten schwer nur auf sachlicher Ebene geführt werden. Wie ist es denn für euch als Familie, wenn das eigene Kind oder auch die eigene Familie dann Objekt von solchen gesellschaftlichen Debatten wird?
Es ist schlimm, das zu sehen, wie auch über Transmenschen und in unserem Fall jetzt auch speziell über Transfrauen gesprochen und geurteilt wird, obwohl diese Angst, die dort mitspielt, ja eigentlich eine Angst gegen Männer ist. Aber es ist ein anderes Thema. Also man sieht einfach, wie diskutiert wird, wie diese Personengruppe dargestellt wird auf der einen Seite und man sieht das Kind, was man lieb hat und weiß, es ist einfach nur ein Kind, was einfach sicherlich kein schlechter Mensch ist mit irgendwelchen niederen Trieben oder sonst irgendwas und einfach nur sein möchte und einfach nur angenommen werden möchte, so wie es halt ist. Das ist dann schon schwierig auszuhalten manchmal, diesen Diskurs und wie auch so Kommentare, wenn man Kommentare liest unter Posts zum Thema Transidentität, das habe ich inzwischen auch aufgehört, weil da wird einem schlecht und da bekommt man tatsächlich Angst vor der Zukunft und ich gehe dann immer ganz schnell zurück in meinen Bubble der
Glückseligen.
Genau.
Ja, verstehe ich. Da muss man dann einfach den Riegel vorschieben und irgendwie den Selbstschutz an erste Stelle stellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es denn was, wo du sagst, so, da würdest du dir einfach politisch Rückhalt wünschen, Schutz für dein Kind wünschen? Was gibt es da, wo du sagst, da kann was getan werden, da muss was getan werden?
Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sich da ein bisschen klarer positioniert wird, dass es diese Kinder gibt und vor allem auch Kinder, nicht nur Erwachsene und vielleicht, wie es dargestellt wird, verwirrte Jugendliche, sondern es gibt transidente Menschen, das sind keine verwirrten Jugendlichen. Und dass es auch Angebote gibt, eben für Kinder und für Eltern, wie ihr ja auch schon gesagt habt, dass die Debatte nicht so emotional geführt wird, dass es nicht so aufgebauscht wird, dass nicht jeder x-beliebige Politiker oder Politikerin da eine Meinung zu äußern darf. Ich kenne keinen anderen Bereich. Es gibt medizinische Leitlinien, es gibt Fachleute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber ich habe das Gefühl, das zählt gar nicht so viel, sondern die eigene Meinung und die eigene Sichtweise zählt viel mehr als die Meinung und die Erkenntnisse der Menschen, die sich professionell damit beschäftigen. Mhm. Mich stört vor allem, dass dieser Eindruck gestützt wird, dass das so eine Art Trend wäre und dass, so spitz gesagt, Minderjährige sich jetzt irgendwelche Körperteile abschneiden lassen, um dann cool zu sein und später bereuen. Also ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich auf dieser Ebene ganz oft geführt wird und dass das einfach schlichtweg falsch und auch sehr gefährlich, weil es Jugendliche verunsichert, weil es Eltern verunsichert. Mhm. Und habe ich schon angesprochen mit der Angst gegenüber Transfrauen, dass man das ein bisschen stärker anerkennt, dass das eine Angst vor Männern ist und keine Angst vor einer Transfrau. Dem könnte man sich annehmen, dass einfach sexualisierte Gewalt und andere Gewalt fast immer von Männern ausgehen und nicht von Transfrauen.
Ja, dass da auch so eine Verschiebung einfach stattfindet.
Dass man lieber darüber mal diskutiert, wie man da präventiv handeln kann, anstatt zu überlegen oder zu diskutieren, ob Transfrauen Schutzräume ausnutzen und sich von Toilettentüren vorher nicht abhalten ließen, eine Frau irgendwie zu überfallen.
Vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen in Relation zu setzen, es gibt Schätzungen, wonach es sich da ungefähr um 1% der Bevölkerung handelt. Also es ist eine sehr kleine Gruppe, die es gibt und die da ist, aber die jetzt überproportional Sichtbarkeit in solchen Debatten erhält und eben auch nicht auf positive Art und Weise.
Genau.
Wir verlinken auf jeden Fall auch die medizinischen Leitlinien, die es gibt in den Shownotes, die du gerade angesprochen hast, für alle, die sich dafür interessieren, gerne durchlesen. Dass es da wenig Rückhalt gibt, sieht man auch in der Förderung von queerer Jugendarbeit. Und hierzu hören wir nochmal Kathi Schilling, die über ihr queeres Jugendzentrum Cube in Berlin-Neukölln spricht, das leider in Gefahr ist, weil Förderungen nächstes Jahr gestrichen werden sollen.
Faktencheck.
Queere Jugendarbeit ist in den letzten Jahren sehr schwer geworden, da immer wieder Fördergelder gestrichen werden. Letztes Jahr kam es zu extremen Kürzungen und Sozialarbeiterinnen müssen zusätzlich zu ihrer Arbeit noch um das Existenzrecht ihrer Jugendclubs oder ihrer Bildungsangebote kämpfen. Wenn da weiter gekürzt wird und bei uns sieht so aus, als würde es uns nächstes Jahr vielleicht nicht mehr geben, dann wird es massive gesellschaftliche Auswirkungen haben. Ich will es gar nicht überdramatisieren, aber es ist so, dass viele Jugendliche bei uns sagen, wenn es uns nicht geben würde, dann wären sie nicht mehr da, weil sie von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, weil sie von ihrem Umfeld diskriminiert werden und nicht so leben können, wie sie wollen, in der Schule gemobbt werden. Und die brauchen einfach einen Raum, um Gleichgesinnte zu treffen, um sich auszutauschen, um einfach so sein zu können, wie sie sind und damit ernst genommen zu werden. Oft wird Queerness mit so Wokeness verglichen, als wäre es so eine bunte Regenbogen-Spaßparty. Aber so ist es halt in der Praxis überhaupt nicht, sondern geht es einfach um das Recht, so leben zu können, wie man will. Und wenn man das nicht kann, dann hat das massive Auswirkungen, die ich mir gar nicht vorstellen will. Wir werden so lange probieren, das aufrechtzuerhalten, wie es geht. Aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo queere Jugendarbeit wirklich auf der Kippe steht.
So, und nachdem wir jetzt ein bisschen alle depressiv sind von der aktuellen politischen Lage, lass uns doch nochmal in die private Bubble zurückzoomen. Wie geht's denn, Marie, jetzt heute?
Wir hatten gerade wieder eine kleine Phase der Unsicherheit hinter uns oder der Selbstfindung, die immer ein bisschen herausfordernd sind für, ich weiß gar nicht, ob sie so herausfordernd für Marie sind oder für uns. Ich glaube, es liegt viel daran, dass sie eben dann wieder in ihrem Sein als Mädchen mit sehr jungenhaften Interessen in ihrem Alter ein wenig Schwierigkeiten hat und da manchmal aneckt, weil sie eben weder zu den Jungen so richtig passt, noch zu den Mädchen so richtig passt. Und ich glaube, dass diese Unsicherheiten oft ein Wunsch nach eindeutiger Zugehörigkeit vielleicht sind. Das ist jetzt wieder weg und gerade im Moment ist es für sie überhaupt kein Thema. Und ihr geht's gut und sie beschäftigt sich mit anderen Dingen als mit ihrer Transidentität. Was übrigens, ich glaube, bei den allermeisten Kindern die Regel ist, dass die Eltern sich viel mehr Gedanken darüber machen als die Kinder. Die denken da gar nicht viel drüber nach.
Da ist der Käse irgendwann gegessen dann, ne?
Ja, genau.
Wie gehst du denn damit um, wenn dein Kind dann so unsichere Momente hast? Sagst du dann so Sachen wie, wir können dich auch sofort wieder anders nennen oder alles rückgängig machen oder... Ja, oder wie kannst du das Kind auch ernst nehmen, ohne irgendwie Druck aufzubauen?
Das ist super schwer. Ich sage nicht, dass ich unfehlbar bin und mir das immer gelingt. Ich komme auch immer wieder an Situationen, wo ich mir sehr klar denke, entscheide dich doch jetzt bitte mal. Und das vielleicht auch nach einer Weile des Aushaltens dann auch so ein bisschen in die Richtung formuliere. Vielleicht nicht ganz so deutlich, aber es ist tatsächlich sehr schwer. Ich versuche mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass auch das wieder ein aktueller Zustand ist und auch den müssen wir wieder annehmen und wir müssen einfach vertrauen, dass das Kind sagt, wenn es nicht mehr passt und dass sie es ja schon mal geschafft hat bei dem Outing damals und dass wir uns einfach da ein bisschen zurücknehmen müssen. Natürlich stärke ich sie, indem ich sage, du kannst nur wissen, wer du bist, du musst dich jetzt auch noch nicht entscheiden. Ich sage ihr schon auch, du kannst auch wieder zurück. Der Weg zurück ist nicht versperrt. Wir nehmen dich als Mädchen, wir nehmen dich als Junge, wir nehmen dich als was dazwischen oder als beides oder wie du dich fühlst, weil wir können es von außen nicht sehen. Aber dieser Wunsch nach einer Eindeutigkeit, den verspüre ich schon, weil diese Eindeutigkeit mir einfach eine Sicherheit geben würde, weil man einfach so wahnsinnig viel Verantwortung trägt für diese Kinder und so wahnsinnig viel entscheiden muss und ja auch mit allen Konsequenzen. Und man hat die Gesellschaft mit am Tisch, man hat die ganzen Aussagen mit am Tisch und was vielleicht man auch so im Umfeld mal hört. Und davon sind wir nicht unbeeinflusst. Und man muss sich da immer, oder ich vor allem muss mich da immer wieder selber dran erinnern und versuchen, keinen Druck zu machen, sondern einfach das Steuer abzugeben und das auszuhalten. Man muss diese Unsicherheit, dieses sich nicht entscheiden, mit allen Konsequenzen aushalten. Und das ist nicht immer einfach. Aber nutzt ja nichts.
Ja, man merkt schon ja auch in der Gesellschaft, dass nicht-binäre Menschen nochmal auf eine andere Art und Weise schwierig haben, weil klar, Transmenschen sind irgendwie unsichtbar, aber ne, auf welche Toilette gehe ich denn als nicht-binäre Person oder ne, also gerade in der Schule, bei wem mache ich denn dann Sport? Es gibt keine dritte Gruppe irgendwie für nicht-binäre Kinder, also kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht magst du uns noch ganz kurz was dazu erzählen, weil das klingt ja einfach nach großem Gefühlschaos, viel Organisation, viele Dinge, die man tun muss, viele Dinge, die man fühlt. Wie schaffst du das da, für dich selber zu sorgen, neben dem sich um das Kind kümmern?
Ich habe das inzwischen gelernt, dass es so ein bisschen ein Wechsel zwischen einem Beschäftigen mit dem Thema, ein Austausch mit anderen Eltern und eben allgemein eine Beschäftigung mit dem Thema ist und auf der anderen Seite auch mal einfach das Thema in den Hintergrund schieben und einfach unseren Alltag leben mit. Wir haben ja noch zwei Kinder und wir leben einfach unseren Alltag mit zwei Mädels und einem Jungen, so lange, wie das so ist, und versuchten da gar nicht so ständig mich damit zu beschäftigen, weil das wird irgendwann zermürbend. Genauso Nachrichten lesen, Kommentare lesen, auch mal aus der LGBTQI-plus-positiven Bubble raus, ist egal, einfach mal ganz raus, einfach aus diesem Thema, und dann, wenn ich aber wieder Lust habe, wieder rein und mich beschäftigen, genau. Also da muss man einfach irgendwie einen Ausgleich, glaube ich, finden für sich, aber das ist eine individuelle Sache.
Uns hören ja jetzt bestimmt auch Eltern zu, die gerade am Anfang dieses Weges stehen. Was würdest du denn so rückblickend sagen? Gibt es irgendwie Dinge, boah, da denkst du dir, das hätte ich am Anfang also mega gerne gewusst, schon von Anfang an? Gibt es auch Dinge, die du vielleicht anders gemacht hättest, wenn du es nochmal machen könntest?
Was ich mir gewünscht hätte zu wissen, ist, dass so ein junges Alter ganz typisch ist für das Entdecken der eigenen Transidentität. Das hätte ich gerne gewusst, weil das eine große Unsicherheit am Anfang war. Ich hätte gerne schon vorher gewusst, es gibt eine total tolle, total unterstützende Community, die einen versteht, die einen stützt, die nicht urteilt, dass mein Kind keine Pubertät braucht, um zu wissen, welches Geschlecht sie hat, und eben, dass Transidentität nichts mit Sexualität zu tun hat, dass es ganz unabhängig sich voneinander entwickelt, weil das einfach viel vermischt wird. Man hat ja früher auch von Transsexualität gesprochen und habe jetzt erst letztens im Schulbuch meiner Großen gesehen, da ist das Thema, kommt vor, und da steht immer noch Transsexualität. Und das heißt, es ist immer noch so verknüpft, aber das sind zwei verschiedene Entwicklungsabläufe. Das heißt, Identität entwickelt sich einfach viel früher. Und das ist kein untypisches Alter, das hätte mir geholfen. Was ich anders gemacht hätte, ich hätte vielleicht jetzt im Nachhinein ein bisschen länger gewartet, nicht ganz so schnell in den Aktionismus reingestartet, vielleicht so eine Art Testlauf gemacht zu Hause, bevor wir das irgendwie nach außen tragen. Das ist aber nicht, dass ich denke, dass das was geändert hätte oder dass Marie dann nicht transident geworden wäre, sondern es ist immer eine kleine Stimme in meinem Ohr, die sagt, was wäre, wenn? Und ich glaube, die wäre ich gern los, obwohl ich eigentlich davon überzeugt bin, dass es nichts ändern würde, weil ich damit mein Kind nicht in einer Rolle halte. Ich kriege mein Kind ja nicht mal dazu, Gemüse zu essen. Also ich kriege mein Kind garantiert dazu, Geschenk zu lecken. Genau. Also ich finde das eigentlich sehr spannend, dass man denkt, Eltern könnten so viel Einfluss haben, dass man sagt, du bist jetzt ein anderes Geschlecht. Ja, wie gesagt, soll mal jeder versuchen, seinem Kind Brokkoli zu geben. Dann weiß er, wie schwierig das ist. Das ist einfach was glaube ich, sehr Persönliches, was ich für mich, weil ich diese Stimme im Ohr immer mal wieder habe oder von außen irgendwie spüre. Und dann mir denke, ich würde es mich einfach nicht fragen. Genau.
Bevor wir jetzt zur kleinen Überraschung kommen, die am Ende der Folge noch wartet, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Magdalena, für das Vertrauen, für deine Offenheit, dass du so ehrlich über dieses Thema und über das, was eure Familie bewegt, berichtet hast. Ich hoffe, liebe ZuhörerInnen, euch regt die Folge auch zum Nachdenken an und hat euch darin bestärkt, empathisch und unterstützend auf Kinder einzugehen, egal ob andere oder eigene Kinder. Auch wenn die Situation erstmal verunsichert und der Weg vielleicht auch herausfordernd ist.
Danke euch auch, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne. War sehr schön mit euch.
Danke, Magdalena, auch von mir. Und jetzt kommen wir endlich zur Überraschung. Zum Abschluss der Folge haben wir Transmenschen und ihre Eltern eingeladen, zu Wort zu kommen mit ihrer ganz persönlichen Botschaft. Und den Anfang machst natürlich du, liebe Magdalena. Und danach hört ihr noch ein paar weitere Stimmen, die euch hoffentlich allen Mut machen, euch berühren und vielleicht den ein oder anderen Perspektivwechsel ermöglichen. Macht's gut, passt auf euch auf, und nächsten Monat am 2. kommt unsere Ferienfolge raus.
Bis zum nächsten Mal, liebe ZuhörerInnen. Tschüss, liebe Anna.
Tschüss.
Und Magdalena, die letzten Worte gehören dir.
Nehmt euer Kind ernst. Nehmt es an, auch wenn ihr es nicht gleich versteht. Habt Vertrauen, dass sie den Weg gehen. Schaut, dass ihr und euer Kind die Unterstützung bekommt, die ihr gerade braucht oder die euer Kind braucht. Scheut euch nicht, Beratungsstellen aufzusuchen, euch auszutauschen mit anderen Eltern, die den Weg schon ein Stück gegangen sind, und liebt euer Kind genauso wie vorher. Braucht keine Angst haben, das Kind zu verlieren, und es ist noch da und ist kein komplett neuer Mensch, also zumindest keiner, der nicht schon vorher da war.
Was ich gerne Bezugspersonen von Transkindern und Jugendlichen geben würde, ist: Seid da für die Menschen, die gehen super viel durch. Auch mental macht das halt viel mit einem. Gebt euren Support mit. Zeigt, dass ihr da seid. Zeigt, dass ihr die Person trotzdem liebt.
Was uns Kraft gegeben hat, war die Akzeptanz von allen Eltern, Lehrern, Freunden, Verwandten, was wirklich toll war. Und dass wir uns überall hinwenden konnten und immer ein offenes Ohr hatten.
Ich versorge hier gerade meine Mastektomie-Brust und bin ganz happy. Bei mir ist es jetzt so, dass ich mich erst, als ich erwachsen war, geoutet habe. Aber ich glaube, es war mir auch nicht anders möglich, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin. Es gab eigentlich gar keine Sichtbarkeit von Transpersonen. Oder wenn, dann wurden die sehr doll als schräg und Vögel und so weiter irgendwie auch abgewertet. Also ich komme schon auch aus einer Familie mit einem sehr klaren Frauenbild. Und das war dann, glaube ich, sehr schwer für mich zu erkennen. Was ich mir gewünscht hätte, wäre da einfach vielleicht auch eine Offenheit. Und wenn ich damit rauskomme, dann ein Umfeld, was sich erstmal anhört und irgendwie auch ehrlich mit sich ist und ehrlich sagt, wenn Menschen da irgendwie Probleme mit haben und irgendwie schon sagen so, ey, ich akzeptiere dich auf jeden Fall. Ich muss da aber noch voll an mir arbeiten und es ist mir auch bewusst. Und wie kann ich dich supporten? Solche Sachen wären cool gewesen.
Das, was ich mir noch mehr gewünscht hätte, wäre mehr die Option zur Neutralität im Kleidungsstil zum Beispiel zu haben. Also bei Kleidertauschen, die ich mit FreundInnen gemacht habe, dass die Stapel nicht zwischen Jungs und Mädchen geteilt werden, sondern einfach zwischen Hosen und T-Shirts.
Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn Leute Fragen haben oder jetzt ne, im näheren Umfeld, kommt einfach auf uns zu und fragt. Und bevor irgendwelche Gerüchte entstehen, wenn mehr gefragt werden würde, bei Unsicherheiten, anstatt dass man Gerüchte verbreitet oder irgendwelche Unwahrheiten publiziert, dann wäre vieles bestimmt einfach auch besser.
Meine Botschaft an die Eltern: Seid für eure Kinder da, hört ihnen zu, begleitet sie auf diesem Weg, auch wenn er schwierig ist. Ihr könnt nicht alles verstehen, aber ihr könnt versuchen, immer ein offenes Ohr zu haben. Der Weg ist nicht einfach und ihr wollt eure Kinder nur beschützen. Und das Beste, was ihr machen könnt, ist, immer da zu sein, wenn sie euch brauchen. Manchmal auch nicht da zu sein, wenn sie euch nicht brauchen. Drängelt sie nicht, bremst sie nicht, aber seid für sie da und unterstützt sie.
Die süßesten Sachen, die mir passiert sind, sind, als man mir gesagt hat, dass ich irgendwie so ein richtig schönen Kerl werde. Oder von meiner Schwester, dass sie schon immer einen kleinen Bruder wollte. Und die das halt hatte dadurch, dass ich mich als trans geoutet hatte. Sowas bedeutet unfassbar viel.
Und wenn sich Menschen dann informieren, dann gerne keine Detransition-Videos, die einem Angst machen, angucken, sondern irgendwie vielleicht Sachen wie How to be an Ally oder so. Da gibt es nämlich richtig, richtig viel im Internet.
Allen Transkindern oder Eltern möchte ich sagen, bleibt euch treu. Alles ist richtig, alles darf sein. Es bleibt euer Kind, es ändert nicht sein Wesen. Seid laut und redet darüber, damit nicht irgendwann massive Rückschritte auf uns zukommen.
Meine Nachricht an die Kinder: Gebt euren Eltern Zeit. Die neue Situation ist nicht einfach für sie. Sie brauchen Zeit, sie müssen sich an neue Namen, an neue Pronomen gewöhnen. Und bitte erklärt ihnen, wie ihr euch fühlt, denn dann verstehen sie euch und können euch bestmöglich unterstützen.
Was ich auch einen sehr wichtigen Punkt finde, ist, die Kinder so zu nehmen, wie sie sind. Und dann entwickelt sich alles Weitere. Es entwickelt sich sowieso ständig. Es ist so ein Prozess und ständig kommt was Neues. Und es kann einfach auch wahnsinnig oder es ist einfach wahnsinnig spannend, aufregend, ja, und toll, sein Kind so begleiten zu können. Man wächst selber über sich hinaus, man schaut über den Tellerrand. Und der Horizont einfach wächst. Es ist einfach auch eine Chance, ja, für die Familie, fürs Umfeld. Und deswegen würde ich auf jeden Fall ganz viel Mut zusprechen.
Wie mir dann Menschen auch hätten zeigen können, dass sie so am Start sind, ist halt einfach Fragen stellen. Und wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit? Und auch die Gewalt, die gegen uns immer größer wird, ernst nehmen. Und an Maltes Tod oder also an Tagen, wo irgendwie Transpersons umgebracht werden oder so aus Hassgewalt, dass Leute einfach mit mir einchecken, wie geht's dir? Oder an Trans Days of Visibilities mir irgendwie einmal schreiben, hey, ich denke an dich. Fragen, wie geht's dir, was brauchst du, wie können wir dich supporten?
Wenn man nur zusammenhält und wenn man das Kind unterstützt, dann kann man das alles schaffen. Davon bin ich überzeugt.
Redet miteinander. Reden hilft immer. Sagt euch, wie ihr euch fühlt, wie es euch geht.
Nehmt eure Kinder ernst in dem, was sie sind und in dem, was sie sein wollen. Man muss am Anfang nicht alles wissen und sich super auskennen, sondern da geht es einfach nur darum, da zu sein, das ernst zu nehmen und zusammen dann zu schauen, was man weitermachen kann.
Wenn ihr unterwegs seid und jemand anderes nicht die Pronomen von eurem Kind, von eurem Fan, von whatever, nicht respektiert und nicht weiß und dann nicht ernst nimmt, sagt der Person, dass der Mensch die falschen Pronomen benutzt hat. Korrigiert sie. Das zeigt, dass ihr den Menschen, der euch wichtig ist, auch wirklich respektiert und liebt. Und dass die da nicht allein in der Situation sind. Das ist nämlich voll wichtig, das zu zeigen.
Also und natürlich die richtigen Pronomen, dass den richtigen gewünschten Namen verwenden. Aber das ist so fern von meiner Realität in meinem so Familienumfeld gewesen, vor allem am Anfang, dass ich das jetzt doch glatt vergessen habe. Das ist natürlich auch schön, ne?
Auch andere Menschen darüber aufklären ist sehr wichtig, weil viele damit überhaupt keine Berührungspunkte haben und gar nicht wissen können und gar nicht den Hintergrund haben, was das alles wirklich zu bedeuten hat. Und dass es auch was Schönes ist für die Kinder, wenn sie endlich frei sein können und das ausleben können, was sie fühlen.
An sich, glaube ich, haben mir meine Eltern immer ziemlich viel Freiraum gelassen. Da bin ich sehr dankbar dafür.
Was mir Kraft gegeben hat? Natürlich meine Friends, die Community. Wenn du trans bist oder nicht binär, dann such dir unbedingt Leute, die auch betroffen sind, weil, puh, ist es eh nicht so easy immer alles. Genau, ist ganz wichtig, finde ich. Ansonsten mich ausprobieren, auch irgendwie in queeren Spaces sein, auf CSDs und so ein Kram halt. Auch viel Zeit für mich. Schreiben und solche Sachen hat mir auf jeden Fall auch Kraft gegeben.
Die Idealvorstellung, wie ich mir gewünscht hätte, als Kind aufzuwachsen, wäre schon konkreter zu wissen, dass ich nicht das bleiben muss, als was ich gesehen werde, dass ich mich immer irgendwie weiterentwickeln darf, dass meine Wahrnehmung von mir selber nicht übereinstimmen muss mit anderen, sondern dass es die Möglichkeit gibt, nicht binär zu sein und einfach genderqueer zu sein und dass alles in Ordnung ist und dass ich mir Zeit lassen darf, das rauszusuchen.
Die Äußerungen des Kindes auf jeden Fall auch ernst nehmen und ja, darauf reagieren und schauen, was kommt und einfach die Äußerungen so nehmen, wie sie kommen.
Was ich einem Transkind gerne sagen will, ist, du bist genau richtig so, wie du bist. Du bist wunderbar und du darfst dich lieb haben. Es ist nichts falsch an dir. Ob du deinen Körper verändern willst oder nicht, liegt absolut auch in deiner Entscheidung. Du bist genauso, wie du bist, richtig. Ob du out bist oder nicht, du musst dich auch nicht outen, wenn es sich nicht sicher anfühlt. Du bist nicht mehr oder weniger trans oder nicht binär, ob du jetzt irgendwelche medizinischen Transition-Sachen machst, alles so, wie sich's für dich gut anfühlt. Es gibt kein richtiges oder falsches Queer-Sein.
Eine Sache, die mir noch wichtig ist, das Thema ist nicht nur schwer und das Thema ist nicht nur anstrengend, sondern Trans-Sein und Queer-Sein ist auch was mega Schönes, was man einfach zusammen feiern kann. Deswegen wünsche ich allen Eltern und Kindern, dass ihr zusammen feiert.
Egal, was auch immer du machst, ich hab dich lieb und du bist wundervoll. Denk immer dran. Yo.